Während eines Aufenthalts in Paris ging Rainer Maria Rilke täglich an einer alten Bettlerin vorbei. Stumm und unbeweglich saß die Frau da und nahm die Gaben derer, die vorübergingen, immer ganz regungslos entgegen. Die Französin, die Rilke begleitete, schenkte der alten Dame immer eine Münze. Der Dichter gab ihr nie irgendetwas. Darüber wunderte sich die junge Frau und sie fragte vorsichtig, warum er denn nie etwas gebe. Darauf antwortete Rilke, man müsste ihrem Herzen schenken und nicht nur ihrer Hand. An einem der nächsten Tage erschien Rilke mit einer wundervollen Rose. Oh, dachte das Mädchen, wie aufmerksam, eine Rose für mich. Aber der Dichter legte die Rose in die Hand der Bettlerin. Da geschah etwas Merkwürdiges. Die Frau stand auf, griff nach seiner Hand, küsste sie und ging mit der Rose davon. Eine ganze Woche blieb sie verschwunden. Dann saß sie wieder stumm und starr auf ihrem Platz wie zuvor. Die junge Französin fragte, ja, wovon hat die denn jetzt die ganze Woche gelebt? Und Rilke antwortete, von der Rose. Ihr Lieben, die Liebe ist wirklich etwas ganz Besonderes und sie bewirkt viele wundersame Dinge auf dieser Welt. Nur die Liebe schafft es, unsere Schlösser aus Angst, Stolz und Vorurteilen zu zerbrechen. Und nur die Liebe schafft es, dass wir zu Gott, zu uns selbst und zu unseren Mitmenschen finden. Wenn wir also Gott begegnen, leben, teilen und Menschen dienen wollen, dann brauchen wir dazu ganz viel Liebe. Wir leben von ihr wie die Bettlerin in Paris, nur ist uns das oft nicht bewusst. Nichts auf dieser Welt verändert, bewegt und erneuert ein Herz so sehr wie Liebe. Das betont auch Paulus, wenn er seinen ersten Brief an die Korinther mit den Worten abschließt, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Die Liebe ist also keine Nebensächlichkeit, auf die wir verzichten können. Sie ist auch keine Beilage, die das Menü Leben ein bisschen schmackhafter machen lässt. Die Liebe ist das Grundnahrungsmittel schlechthin für uns. Ich mag unheimlich gerne Schokolade. Manchmal könnte ich den ganzen Tag nichts anderes essen. Aber ich weiß, dass das nicht gut für mich ist. Ich brauche doch auch die Grundnahrungsmittel. Verzichte ich auf Brot, Butter, Vitamine und anderes, dann werden sich Mangelerscheinungen bei mir zeigen. Der Bauch schwillt an, mein Immunsystem versagt, ich werde krank und fühle mich schlapp. Genauso können wir versuchen, eine Zeit lang auf Liebe zu verzichten. Wir können versuchen, uns von anderen Dingen zu ernähren. Mancher schwört vielleicht auf sein Wissen, ein anderer auf gute Werke, ein dritter hält sich an seinen Glauben. Doch Paulus macht uns heute klipp und klar, ohne Liebe ist das alles wertlos. Es mag vielleicht eine Weile ganz gut funktionieren, aber irgendwann werden sich die Mangelerscheinungen zeigen. In unserem Privatleben gibt es Streit, in unseren Beziehungen wird es kalt und in der Gemeinde fühlen wir uns nicht mehr wohl. Genau das war in Korinth passiert. Zu unterschiedlich waren die Leute, die dort zur Gemeinde gingen. Juden und Nichtjuden, Reiche und Arme, Arbeitgeber und Sklaven, Charismatiker und Konservative. Einige beriefen sich bei allem immer auf Petrus, andere folgten Paulus und es gab auch Fans von Apollos. Das Thema der Polarisierung ist also nicht ganz neu. Das gab es schon damals und es sorgte für ganz viel Sprengstoff in der Gemeinde. Aber trotz all dieser menschlichen und theologischen Schwierigkeiten, zu denen Paulus im 1. Korintherbrief ja Stellung nimmt, trotz all dieser Dinge endet sein Brief nicht frustriert oder zynisch. Im Gegenteil. Er ruft diese streitbare und anstrengende, aber auch liebenswerte und bunte, immer leicht chaotische und kämpferische Gemeinde ganz neu zur Liebe auf. Denn die meisten Dinge im Leben lassen sich durch Liebe positiv verändern. Wörtlich übersetzt geht es nämlich in unserer Jahreslosung wirklich um alles und nicht nur etwa um unser Tun, wie die Übersetzung von Luther vermittelt. Nein, wörtlich steht hier, alles bei euch lasst in Liebe geschehen. Alles. Darum lasst uns jetzt mal schauen, wie Paulus das in den Kapiteln zuvor entfaltet. Ein erster Gedanke. Unser ganzes Reden ist ohne Liebe nichts wert. Paulus sagt, wenn ich alle Sprachen, die es auf der Welt gibt, sprechen könnte und sogar die Sprache der Engel beherrschen würde, aber mir würde die Liebe fehlen bei dem, was ich sage, dann wären meine Worte hohl und leer. Sie würden wie ein dröhnender Gong und wie eine lärmende Blechtrommel klingen. Mit Worten lässt sich viel erreichen. Warum sonst werden jedes Jahr Millionen von Euros in die Werbung investiert? Unser Auto kaufen wir dort, wo nichts unmöglich ist. Unsere Elektroartikel erwerben wir da, wo niemand blöd sein will. Und nun stell dir mal vor, jedes deiner Worte wäre so gewichtig, dass alle Welt darauf hört. Jeder deiner Sätze wäre so wunderbar, dass alle Welt käme, um dir zuzuhören. Wäre das nicht toll? Als Pastor träume ich manchmal davon. Und es ist Balsam auf meine Seele, wenn jemand sagt, dass ich gut gepredigt habe. Aber ich weiß, Gott legt einen anderen Maßstab an. Er will wissen, ob ich die Menschen auch liebe, zu denen ich spreche. Das ist wie bei uns zu Hause. Meine Frau und meine Kinder interessiert auch nicht so sehr, wie gut ich sonntags predige. Sie wollen spüren, dass ich sie während der Woche liebe. Worte ohne Liebe dagegen sind total bedeutungslos. Sie machen nur viel Lärm um nichts. Sie klingen vor Gott wie eine scheppernde Blechtrommel, sagt Paulus. Das heißt, Menschen ohne Liebe sind in Gottes Ohren nur laut. Er findet sie unangenehm. Ihr ganzes Reden dreht sich nämlich meistens nur um sich selbst. Und am Ende verhallen sie wie ein dröhnender Gong. Denn all unser Reden ist ohne Liebe nichts. Ganz unfreiwillig werde ich in einem Geschäft Zeuge einer lautstarken Auseinandersetzung. Eine Kundin beschwert sich und will eine Serviceleistung nicht bezahlen. Es geht um 20 Euro. Die Stimme der Kundin wird immer lauter, die des Angestellten immer leiser. Alle anderen Kunden müssen warten und am Ende kommt nichts dabei raus. Diese Unsitte können wir inzwischen überall beobachten. In den Schulen ist der Ton sehr viel rauer geworden. In den Familien gibt es unsägliche Auseinandersetzungen. Am Arbeitsplatz fliegen immer öfter die Fetzen. Es wird nicht mehr argumentiert, sondern geurteilt und verurteilt. In den sozialen Medien wird beleidigt und gehetzt. Und leider gibt es auch in unserer Gemeinde immer wieder Worte ohne Liebe. Jemand verhält sich anders als die Norm. Doch statt liebevoll darüber hinwegzusehen, fallen besserische Worte, die zutiefst verletzen. Der bekannte Soziologe Hartmut Rosa sagt über unsere Zeit, der Stress in unserer Gesellschaft ist größer geworden. Nach Corona sind viele Menschen total erschöpft. Aber die großen Veränderungen durch die Klimakrise und den Krieg Russlands gegen die Ukraine setzen vielen immer weiter zu. Ich kann das nachvollziehen. Ich merke das auch bei mir selbst. An manchen Stellen bin ich dünnhäutiger geworden. Aber ich möchte gerne so sehr an dem festhalten, was Paulus uns aufgibt. Worte ohne Liebe sind einfach nichts wert. Auch wenn sie uns kurzfristig einen Vorteil bringen, am Ende werden wir mit leeren Händen dastehen. Denn unser Reden klingt ohne Liebe in Gottes Ohren hohl. Ein zweites, das ohne Liebe bedeutungslos ist, das ist unser Wissen. Paulus sagt, selbst wenn ich prophetische Eingebungen von Gott erhielte, alle himmlischen Geheimnisse wüsste und alle Fragen der Welt beantwortet hätte, aber keine Liebe hätte, so wäre ich ein Nichts. Also wenn ich Antworten hätte auf alle Fragen dieser Zeit, das wäre doch super. Wenn ich wüsste, wie der Hunger in der Welt beseitigt werden könnte, wäre das genial. Wenn ich wüsste, wie Krebs oder AIDS zu heilen wären, dann wäre das fantastisch. Und wenn ich die Bibel bis ins letzte Detail verstehen würde, das wäre so gut. Aber Paulus sagt, ohne Liebe bedeutet das alles gar nichts. Hast du einen Intelligenzquotienten, der höher liegt als 100, vielleicht sogar bei 135, dann könnte Einstein noch etwas bei dir lernen. Doch vergiss bitte nie, ohne Liebe ist all dieses Wissen nichts wert. Gegenüber früheren Generationen wissen wir heute so viel mehr. Man geht davon aus, dass sich alle 6 Jahre das Wissen auf der Welt verdoppelt. Doch obwohl wir so viel mehr wissen, sind unsere Probleme immer noch die gleichen wie vor 100 Jahren. Kriminalität, Missbrauch, Gewalt und Krieg sind immer noch da. Denn Wissen kann den Mangel an Liebe nie wettmachen. Kennst du dich in der Bibel gut aus? Kannst du tiefe geistliche Zusammenhänge erklären? Bist du vielleicht sogar ein wandelndes Bibellexikon? Dann kannst du dich glücklich schätzen. Du hast einen Schatz in deinem Kopf. Aber denk bitte immer daran, dass all dein Wissen ohne Liebe völlig wertlos ist. Ich will auch das an einem Beispiel verdeutlichen. Jemand möchte ein zweites Mal heiraten, nachdem die erste Ehe leider gescheitert ist. Ein anderer schreibt ihm einen bitterbösen Brief, weil er davon überzeugt ist, dass die Bibel eine Wiederheirat verbietet. Glaubt ihr, dass dieser Brief irgendetwas Positives bewirkt? Im Gegenteil, er verletzt und macht wütend. Darum vergiss bitte nicht, dass unsere Welt so viel mehr als Wissen braucht. Wir brauchen Liebe, um zusammenzuleben. Und ich bin sicher, dass Gott, wenn er dich eines Tages misst, das Maßband nicht um deinen Kopf anlegen wird, sondern um dein Herz. Ein drittes, das ohne Liebe bedeutungslos ist, ist unser Glaube. Paulus sagt, wenn ich einen so starken Glauben hätte, dass Berge auf mein Gebet hin versetzt würden, aber ich hätte keine Liebe, dann wäre das völlig bedeutungslos. Hast du auch schon mal davon geträumt, einen so großen Glauben wie Jesus zu haben? Er konnte ja wirklich Berge versetzen und Wunder tun. Er konnte sogar die Tür zum Himmel weit aufstoßen. Wie gerne wäre ich wie er. Doch nicht einmal ein Glaube, der Berge versetzen kann, beeindruckt Gott, wenn dabei die Liebe verletzt wird. Denn ohne Liebe bleibt mein Leben auch in diesem Punkt bedeutungslos. Und ich schäme mich, weil ich erkenne, wie sehr gerade dieser Glaube ohne Liebe der Gemeinde schon geschadet hat. Wie viele Menschen sind verschreckt worden, weil lieblose Rechtgläubigkeit sie verletzt hat. Darum vergiss das bitte nie. Ein Glaube ohne Liebe ist nichts wert. Und das gilt auch für die, die bisher meinten, ihr Glaube wäre eine rein persönliche Angelegenheit zwischen ihnen und ihrem Gott. Jakobus schreibt dazu in seinem Brief im 2. Kapitel in Vers 19, du glaubst, dass es nur einen einzigen Gott gibt, gut und schön. Das glauben sogar die Dämonen und sie zittern vor Angst. Wenn es beim Christsein nur darum ginge, dass es Gott gibt, dann wäre selbst der Teufel ein guter Christ und seine Dämonen auch. Die zweifeln nie daran, dass es Gott gibt. In dieser Hinsicht glauben sie an Gott. Sie kennen ihn sogar ziemlich gut, aber sie lieben ihn nicht. Und das ist der Unterschied, auf den es ankommt. Die Bibel sagt, Gott ist Liebe und nur wer in dieser Liebe lebt, der lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Im Himmel wird man dich nicht finden, nur weil du an irgendeinen Gott geglaubt hast. Und man wird dich dort auch nicht nach deinem Glaubensbekenntnis fragen. Vielmehr wirst du dort nur eingelassen, wenn du Gott so weit vertraut hast, dass du ihn als deinen liebenden Vater lieben gelernt hast. Denn ein Glaube bedeutet nur etwas, wenn er in Liebe gelebt wird. Und noch ein viertes, was ohne Liebe bedeutungslos ist, das ist unser Einsatz und Dienst für Jesus. Paulus sagt, wenn ich all meinen Besitz an die Armen verteilen würde und für Jesus im Feuer sterben würde, aber mir würde die Liebe fehlen, dann würde es mir nichts nützen, weil es bedeutungslos wäre. Tatsächlich ist ja nicht alles, was wir so schenken und hergeben und tun, mit Liebe verbunden. Oft schenken wir aus Pflichtgefühl. Jemand hat mir zum Geburtstag ein Buch geschenkt, also schenke ich ihm auch eins. Oder wir schenken, um unser schlechtes Gewissen zu beruhigen. In vielen Ehen und Familien geschieht das. Die Frau wird geradezu misstrauisch, wenn der Mann mit Blumen in der Tür steht. Manchmal wollen wir mit unserem Einsatz auch nur auf uns aufmerksam machen. Ärzte werden von Pharmakonzernen in teure Hotels eingeladen in der Hoffnung, dass sie dann die entsprechenden Produkte vertreiben. Das alles hat mit Liebe und Wertschätzung überhaupt nichts zu tun. Das ist Taktik, Bestechung oder wie wir das auch immer nennen wollen. Und die gibt es leider auch im frommen Gewand. Mancher versucht durch seinen Einsatz mit Gott ins Geschäft zu kommen, aber er lässt das nicht zu. Darum vergiss bitte nicht, die Liebe fragt nicht nach deinen Zielen, sondern nur nach deinem Motiv. Oder um es mit Mutter Teresa zu sagen, es kommt nicht so sehr darauf an, was du tust, sondern mit wie viel Liebe du es tust. Und eben dieses Motiv macht nicht nur dein Handeln, sondern auch dich selbst wertvoll. Wenn du also den Schlüssel zu dir selber finden willst, dann lass dich von Jesus mit seiner Liebe neu beschenken. Die Bibel sagt, dass Gottes guter Heiliger Geist die Liebe Gottes gerne in unsere Herzen ausgießt. Du musst dich ihm nur zuwenden und ihn darum bitten. Wenn du also wirklich ein wertvolles und nachhaltiges Leben führen möchtest, dann fang bitte bei der Liebe Jesu an und nicht bei dir selbst. Du musst dich erst von Jesus beschenken lassen, damit die Liebe dann aus dir herausfließen kann. Und dann wirst du auch lernen, tatsächlich wie Jesus zu lieben. Davon schreibt Paulus übrigens in den folgenden Versen. Und es ist nicht verkehrt, dass diese Verse als das Hohelied der Liebe bezeichnet werden. Sie werden auf fast jeder Hochzeit gelesen, weil sie so wunderschön klingen. Dabei fordern sie uns auch ziemlich heraus. Und sie führen uns zu der Frage, was ist eigentlich wahre Liebe? Ich habe das Wort Liebe in eine Internetsuchmaschine eingegeben und es kamen 643 Millionen Einträge zutage. Beim näheren Hinsehen haben die meisten mit Liebe allerdings überhaupt nichts zu tun, sondern es geht auch oft um Lust und Sex. Dann habe ich das Wort Sex in die Suchmaschine eingegeben, da waren es 9 Milliarden Einträge, mehr als 10-mal so viele. Ist das vielleicht typisch? Wissen wir heute mehr über Sex als über Liebe? Ich weiß nicht, wie es dir mit dem Thema Liebe geht. Vielleicht haben diejenigen, die die Aufgaben hatten, dich zu lieben, versagt. Vater, Mutter, Geschwister, Freunde haben das irgendwie nicht hingekriegt und du leidest darunter. Vielleicht wurdest du auch irgendwann mit einer Krankheit alleingelassen und du hast inzwischen vergessen, was wahre Liebe ist. Oder vielleicht hat dich irgendwann ein geliebter Mensch sitzen lassen und der Schmerz sitzt immer noch tief und du fragst dich, ob es da überhaupt jemanden gibt, der dich liebt. Und vielleicht ist auch das Bett eines Tages leer geblieben neben dir und dein Herz wurde gebrochen, weil dein Liebster schon heimgegangen ist. Dann hör jetzt bitte die Antwort des Himmels auf diese Frage, ob es jemanden gibt, der dich liebt. Gott liebt dich, persönlich, intensiv und leidenschaftlich. Andere haben dir das vielleicht versprochen und dabei versagt, aber Gott hält immer, was er uns verspricht. Er liebt dich mit unendlicher, unerschöpflicher Liebe. Und er ist jetzt hier und möchte dich mit dieser Liebe erfüllen. Er wartet nur darauf, dass du es zulässt. Und dann möchte er eine Liebe in dir hervorbringen, die es wert ist, an andere weitergegeben zu werden. Das Einzige, was du tun musst, ist, zu Jesus zu kommen. Du darfst liebeshungrig kommen. Du darfst spüren, wie er deine Sehnsucht stillt. Denn nur, wenn du dich von seiner Liebe erfüllen lässt, kannst du wirklich umsetzen, was Paulus hier in 1. Korinther 13 und 16 schreibt. Und ich will diesen Text jetzt noch einmal lesen, und zwar in einer Auslegung, wie ich den Text verstehe. Die Liebe Christi in mir ist geduldig und freundlich. Die Liebe Christi in mir ist nicht verbissen, sie prahlt nicht und schaut nicht auf andere herab. Die Liebe Christi in mir verletzt nie den Anstand und sucht nie den eigenen Vorteil. Sie lässt sich nicht reizen und ist nicht nachtragend. Die Liebe Christi in mir freut sich nicht am Unrecht, sondern sie freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Die Liebe Christi in mir ist immer bereit zu verzeihen, stets vertraut sie und sie verliert nie die Hoffnung und hält durch bis zum Ende. Die Liebe Christi in mir wird niemals vergehen. Daraus ergeben sich noch drei kurze Punkte, die wir einfach wissen müssen, um zu verstehen, was Liebe ist. Erstens, Liebe ist mehr als ein Gefühl. Jesus sagt in Johannes 13, heute gebe ich euch ein neues Gebot, liebt einander. So wie ich euch geliebt habe, so sollt ihr euch untereinander lieben. Liebe ist also ein Gebot, ein Auftrag an uns. Und das bedeutet zugleich, dass Liebe doch viel mehr ist als Gefühl. Denn Gefühle kann man nicht befehlen. Das kannst du heute Nachmittag selbst mal ausprobieren. Wenn du traurig bist, befiehl dir einfach, wieder glücklich zu sein. Ich befürchte, dass das nicht funktionieren wird. Gefühle lassen sich nämlich nicht befehlen, die kommen einfach und gehen wieder. Und oft kommen sie eben auch verbunden mit Liebe. Denn gerade die Liebe bewirkt ja wunderbare Gefühle. Denk nur mal an das Kribbeln im Bauch, wenn du daran denkst, wie du mal verliebt warst oder es noch bist. Wenn Menschen dann aber eines Tages sagen, sie empfinden nichts mehr für den anderen und lieben ihn darum nicht mehr, dann beruht das auf einem Missverständnis. Sie glauben dann nämlich, dass Liebe nur ein Gefühl ist. Doch Liebe ist so viel mehr als das. Sie wurde uns von Jesus befohlen. Sie bleibt für immer unser Auftrag, egal was passiert. Wir sollen lieben in guten wie in schlechten Zeiten. Und wenn wir Jesus dabei wirklich gehorchen und uns entscheiden, niemals damit aufzuhören, unseren Partner zu lieben, dann werden sich auch irgendwann die Gefühle wieder einstellen. Damit sind wir bei dem zweiten Punkt, den wir wissen müssen. Liebe ist eine Willensentscheidung. Du allein entscheidest, ob du lieben willst oder nicht. Darum schreibt Paulus am Ende seines Briefes hier eben auch: Alles bei euch lasst in Liebe geschehen. Lass die Liebe zu. Dieser Vers soll dich und mich in diesem Jahr begleiten. Und er wird uns zeigen, dass wir wirklich jeden Tag vor dieser Wahl stehen. Lieben wir oder lieben wir nicht? Lassen wir die Liebe zu oder nicht? Es ist schon ein paar Jahre her, da ruft mich ein wildfremder Mann an und will mich sprechen. Er weiß nicht mehr weiter. Seine Frau ist zur Kur gefahren, kommt wieder und sagt: Es ist passiert, ich kann nichts dafür. Ich habe einen anderen Mann kennengelernt, ich liebe ihn und ich werde dich verlassen. Manche glauben sowas tatsächlich. Sie meinen, dass die Liebe einen plötzlich überfällt und dann kann man gar nichts mehr machen. Aber das stimmt doch nicht. Hier verwechseln wir Liebe mit Lust. Aber Liebe ist so viel mehr als Sympathie und Lust. Sie ist eine Willensentscheidung. Wie anders ist das sonst zu erklären, dass Gott zu dir und mir sagt: Ich liebe dich? Meinst du, Gott hätte sich in dich verliebt, weil du so hinreißend und schön und gut bist? Nein, er hat sich vor Ewigkeiten dazu entschieden, dich zu lieben, obwohl du ein Sünder warst und obwohl du oft getan hast, was ihm nicht gefallen hat. Die Bibel nennt diese Liebe daher auch mit einem anderen Wort Gnade. Gott hat entschieden, uns zu geben, was wir brauchen und nicht, was wir verdienen. Merk dir das bitte auch für deine Motivation, wie du in Zukunft mit deinen Mitmenschen umgehst. Gib anderen doch, was sie wirklich brauchen und nicht, was sie verdienen. Und entscheide dich, sie von ganzem Herzen zu lieben. Damit sind wir bei der dritten Antwort, was wahre Liebe ist. Liebe ist tatsächlich dann auch eine Tat. Die Bibel sagt in 1. Johannes 3, lasst uns einander lieben, nicht mit leeren Worten, sondern mit tatkräftiger Liebe und in aller Aufrichtigkeit. Natürlich drückt sich die Liebe auch in Worten aus. Es gibt Liebesgedichte und Liebeslieder und den meisten von uns würde es wahrscheinlich schon reichen, wenn wir nur mal wieder diese drei magischen Worte hören würden: Ich liebe dich. Darum, ihr lieben Ehemänner und Ehefrauen, wann habt ihr eurer Frau oder eurem Mann das letzte Mal gesagt: Ich liebe dich? Und wenn ihr jetzt lange überlegen müsst, dann denke ich, ist es allerhöchste Zeit, es mal wieder zu tun. Ihr Väter und Mütter, wann habt ihr euren Kindern das letzte Mal gesagt: Du, ich liebe dich? Ihr Kinder, wann habt ihr das letzte Mal zu Mama und Papa gesagt? Ihr Freunde, wann habt ihr dem Menschen, der euch viel bedeutet, das einmal gesagt: Du, es ist ein Geschenk, dass ich dich kennen darf, dass wir zusammen sind? Sagt das bitte, das tut so gut. Denn diese Worte bewirken an uns dasselbe wie die Rose bei der Bettlerin in Paris. Und wenn du es schaffst, dann mach deinen Lieben doch auch noch mit einem Geschenk eine Freude und zeig ihm deine Liebe. Lad deine Frau zum Essen ein, geh mit deinen Kindern zum Fußballspiel oder zum Reitturnier, besuch deine Eltern. Denn die Liebe setzt sich für den anderen ein, sie will sich an den anderen hingeben. In 1. Johannes 3, Vers 16 steht: Die Liebe Christi haben wir daran erkannt, dass er sein Leben für uns opferte. Ebenso müssen auch wir bereit sein, unser Leben für unsere Geschwister hinzugeben. Die Liebe zu uns hat Jesus sein Leben gekostet. Und auch unsere Liebe wird uns etwas kosten. Vielleicht ist es nicht unser Leben, aber ohne Zeit, ohne Geld und ohne Einsatz werden auch wir nicht lieben können. Denn die Liebe fordert uns heraus, in guten wie in schlechten Zeiten uns für den anderen einzusetzen. Und ich wünsche uns, dass unsere Liebe am Ende so aussieht, wie Mary es erlebt hat. Am Tag nach dem Tod von Jack wurde im Dezember 1974 für seine Frau Mary eine langstielige Rose abgegeben. Als an jedem folgenden Tag wieder eine Rose kam, rief Mary die Blumenhandlung an und erkundigte sich, wieso und weshalb und warum. Der Blumenhändler sagte: Weißt du, eine ganze Weile, ehe Jack starb, kam er hier vorbei und bestellte einen Blumenstrauß für dich. Er wollte gerade wieder gehen, da drehte er sich noch einmal um und sagte zu mir: Wenn Mary etwas zustoßen sollte, dann möchte ich, dass du Mary jeden Tag eine Rose von mir schickst. Mary war sprachlos, aber später las sie es im Testament noch einmal und täglich eine makellose Rose für meine Frau. Jesus sagt: An solcher Liebe zueinander wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Ohne diese Liebe hingegen werden wir bedeutungslos und wertlos sein. Darum lass die Liebe das höchste Ziel in diesem Jahr für dich sein und präg dir ein, was dir Paulus für dieses Jahr aufgibt: Alles, was du tust, geschehe in Liebe. Dann wirst du erleben, was wahre Liebe wirklich ausmacht und ist, nämlich so zu leben und zu handeln, dass andere gemeinsam mit dir wachsen, blühen und sich entfalten können.